In der kommenden Stunde wollen wir herausfinden, wo stehen wir beim Thema Energiewende in Deutschland. Das Westfälische Energieinstitut hat im Sommer ein Positionspapier mit dem Titel Energie- und Klimawende zwischen Anspruch, Wunschdenken und Wirklichkeit veröffentlicht. Das Institut, eine Einrichtung der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen-Recklinghausen-Bocholt, stellt dabei die Herausforderungen dar und schlägt Lösungen vor. Die Wissenschaftler verweisen darauf, dass das aktuelle Energiesystem durch erneuerbare Energien, Energieeffizienz und Energiesparen abgelöst werden müsse, um zukünftige Generationen vor den Auswirkungen eines nicht erneuerbaren Energiesystems zu schützen. Deutschland mit einer weltweiten CO2-Emission von 2% müsse dabei als eines der reichsten Länder überproportionale Anstrengungen zur CO2-Neutralisierung unternehmen. Soweit, so gut. Weiter heißt es im Positionspapier, die von der Bundesregierung bisher eingeleiteten Maßnahmen seien dabei als unzureichend anzusehen. Der Wirtschaftswissenschaftler Professor Heinz-Josef Bontrup ist einer der Autoren des Positionspapiers des Westfälischen Energieinstituts. Er erläutert uns in der kommenden Stunde, warum es reines Wunschdenken sei, die Energieversorgung bis 2045 allein aus erneuerbaren Energien zu bestreiten und damit die von der Bundesregierung beschlossene CO2-Neutralität zu erreichen. Zunächst stellt Bontrup das Institut vor.
Ja, das Westfälische Energieinstitut ist 2010 gegründet worden, sicherlich auch zu einem Großteil vor dem Hintergrund der Energie- und Klimakrise, die wir damals als Wissenschaftler und viele andere ja auch schon vor uns identifiziert haben. Das Westfälische Energieinstitut ist ein sogenanntes In-Institut, das heißt, es unterliegt den Regularien der Westfälischen Hochschule. Und an diesem Institut arbeiten mittlerweile 27 Professorinnen und Professoren, Doktoranden, Doktorandinnen und auch viele studentische Hilfskräfte. Es sind ein paar Doktorarbeiten bisher aus dem Institut auch hervorgegangen. Und man muss wohl auch betonen, wenn man sich die 27 Professorinnen und Professoren von ihrer Vita anschaut, so sind das überwiegend Techniker, Naturwissenschaftler, aber auch eben Ökonomen. Und einer der 27 Professoren bin auch ich, bin Ökonom. Es gibt aber auch noch den von mir auch sehr hochgeschätzten Professor Ralf-Michael Marquardt, der auch als einer der Ökonomen in diesem Institut tätig ist. Wir haben auch einen Professor für Energierecht bei uns im Institut. Und man muss sagen, dass auch alle Professorinnen und Professoren Mitglied der Westfälischen Hochschule sind, also Lehrstühle an den unterschiedlichen Fachbereichen von Maschinenbau, Elektrotechnik, Bautechnik, physikalische Technik und so weiter innehaben.
Also geballte Kompetenz im Westfälischen Energieinstitut. Und das ist im Juli dieses Jahres an die Öffentlichkeit gegangen, und zwar mit einem Positionspapier mit dem Titel Energie- und Klimawende zwischen Anspruch, Wunschdenken und Wirklichkeit. Können Sie kurz zusammenfassen, was da drin steht und an wen es sich richtet, dieses Positionspapier?
Kurz zusammenfassen kann man das nicht, aber ich hoffe zumindest im Laufe der Sendung, da die Inhalte auch rüberzubringen, verständlich rüberzubringen. Denn man muss schon sehen, es ist eine wissenschaftlich komplexe Angelegenheit, diese Energie- und Klimawende, wenn man sich da eben als Wissenschaftler mit beschäftigt und nicht unter esoterischen oder ideologischen Gesichtspunkten. Das führt dann meistens eben zu dem Wunschdenken. Wir haben lange überlegt, wie wir unsere Studie betiteln sollen. Und Sie haben es gesagt, Energie- und Klimawende zwischen Anspruch, Wunschdenken und Wirklichkeit. Ja, wir haben sicherlich den Anspruch zu erfüllen, dass wir auf die weltweite Klimakrise dringend reagieren müssen. Das ist ja auch wissenschaftlich mittlerweile verifiziert. Ich glaube, darüber müssen wir nicht mehr reden, dass das dringend Not tut. Aber wir haben uns dann auch die Frage gestellt, wie muss denn das umgesetzt werden? Wie schnell kann es überhaupt umgesetzt werden? Welche Prämissen sind an eine solche realistische Umsetzung geknüpft? Und das hat uns umgetrieben und hat eben dann 7 Professoren innerhalb des Institutes veranlasst, sich der Sache nochmal näher anzunehmen. Und wir sind da erschrocken über die Darstellung auch der Medien, die meist ja, zahllose politische Teilaspekte eben der Energiewende nur betrachten. Technische Projekte aber definieren sich nun mal über Zahlen und nicht über qualitative Beschreibungen oder eben auch über ein Wunschdenken. Und deshalb haben wir eben versucht, diese Thematik wissenschaftlich einzuordnen, technisch, aber auch sozioökonomisch. Ich hoffe, dass wir in der Sendung auch noch auf das Sozioökonomische zu sprechen kommen, nicht nur auf das Technische. Aber Fakt ist, es ist ein hypergigantisches gesellschaftliches Projekt, dieses Energiewendeprojekt. Und da müssen wir alle Kraft natürlich drauf verwenden, um da auch das notwendige Ziel, nämlich Klimaneutralität, darum geht es, möglichst schnell in Deutschland zu erreichen. Und nicht nur in Deutschland, sondern natürlich in der ganzen Welt.
Sie haben gesagt, Sie hoffen, dass auch das Sozioökonomische zur Sprache kommt. Fangen wir doch mit dem gleich an. Sie schreiben in dem Positionspapier: Sozioökonomisch komme die Energiewende einem Generationenvertrag gleich. Vielleicht können Sie erklären, was Sie damit meinen.
Ja, das kann ich leicht erklären. Wir sehen das ja heute auch noch so bei der Rente, dass wir da auch einen Generationenvertrag in den 50er Jahren abgeschlossen haben. Das heißt, dass diejenigen, die eben aktuell arbeiten, für die Rentner später dann für eine Rente sorgen. Und so kann man das hier auch sehen, dass wir natürlich an die zukünftigen Generationen denken müssen. Diese Energiewende, wenn wir sie nicht machen, wird ja katastrophale Folgen auch in der Zukunft zeitigen. Damit sind dann zukünftige Generationen, also Menschen, die heute jung sind oder womöglich noch gar nicht geboren sind, die sind davon betroffen. Und deshalb ist es ein riesen Generationenprojekt. Aber wir sagen auch, dass die zukünftigen Generationen, wenn wir heute ja hoffentlich verstärkt reagieren, dass die zukünftigen Generationen dann auch Profiteure der Energiewende sind. Und da kann man auch nicht die heutige Generation nur mit den Lasten belegen, sondern wir müssen auch die Lasten der zukünftigen Generation, also was die Finanzierung und so weiter anbelangt, da muss auch die zukünftige Generation belastet werden. Und das beste Instrument, aber darauf werden wir sicherlich noch zu sprechen kommen, ist die Verschuldung, die Staatsverschuldung, die dann auch die Lasten auf die heutige Generation und auf die zukünftige Generation einigermaßen gerecht verteilt. Denn wenn wir es heute nur mit Steuern finanzieren würden, dann wäre ja nur die heutige Generation einseitig belastet und die zukünftigen Generationen wären nur die Profiteure. So kann man das natürlich gesellschaftlich dann auch nicht umsetzen.
Werden wir mal ein bisschen konkreter. Sie sagen, beziehungsweise das Energieinstitut sagt, die Energiewende beziehungsweise die Energieversorgung bis 2030 oder auch bis 2045 allein aus erneuerbaren Energien zu schaffen, sei Wunschdenken. So steht sie auch im Titel. Warum ist das in Ihren Augen beziehungsweise aus Sicht des Energieinstituts nicht erreichbar?
Wenn man sich alle Studien anschaut, und das haben wir natürlich gemacht, die zur Energiewende bisher vorliegen, dann kann man sagen, dass alle Studien mehr oder weniger, die weichen natürlich ein Stück weit auch voneinander ab, weil man natürlich, wenn man in die Zukunft schaut, immer auch Prämissen setzen muss. Aber man kann allgemein sagen, dass man etwa oder wir etwa von 2000 Terawattstunden pro Jahr an Primärenergieverbrauch bis zum Jahr 2045 ausgehen müssen. Das sagt auch nochmal die Studie des Bundeswirtschaftsministeriums noch unter dem Minister Altmaier, der gesagt hat, dass diese 2000 Terawattstunden, das sind 1000 Milliarden Kilowattstunden Strom, also eine gigantische Menge, dass die notwendig sein wird bis zum Jahr 2045. Also wir müssten dafür im Grunde genommen dann auch die entsprechenden erneuerbaren Energiekapazitäten aufbauen. Wenn man das mal vergleicht, diese 2000 Terawattstunden pro Jahr, mit dem, was wir im Jahr 2021 da an Terawattstunden hatten im Ist, da waren das 3400 Terawattstunden. Das heißt, wir müssen etwa gut 40% am Primärenergieverbrauch oder an diesen Terawattstunden müssen wir einsparen bis 45. Das ist schon mal alleine eine gigantische Einsparzahl. Die kann man erreichen. Ja, das streiten wir auch nicht ab, aber das fordert natürlich eine ungeheure Kraftanstrengung. einen massiven, progressiven weiteren Ausbau an erneuerbaren Energien. Das gilt sowohl für die Windenergie, das gilt aber wahrscheinlich viel mehr noch für die Solarenergie, die dort entsprechend dann gefördert werden muss. Und da haben wir Bedenken. Da haben wir einfach Bedenken, ob das funktioniert. Denn vor dem Hintergrund, wir können ja auch ex post schauen, etwa seit dem Beginn des Erneuerbaren Energiengesetz 2000 bis heute, was da gelaufen ist an zusätzlichem Aufbau. Das heißt, wir müssten hier unsere Anstrengungen fast vervierfachen bis 2045, um den erneuerbaren Energieausstoß, um den überhaupt hinzubekommen. Und da haben wir große Zweifel, ob das gelingt, denn das impliziert ja auch enorme finanzielle Ressourcen. Wir müssen massiv mehr investieren und da fragen wir als Wissenschaftler natürlich auch, wo kommen die Investitionen her? Wer bezahlt sie vor allen Dingen? Da gibt es ja durchaus zwei Möglichkeiten, dass das Private machen oder auch, dass das der Staat macht. Aber wir sagen, das müssen beide machen. Nur der Staat wird das nicht finanzieren können, was da an Investitionen notwendig ist, aber auch die private Wirtschaft. Und bei der privaten Wirtschaft kommt natürlich immer dazu, dass sie nach einer Rentabilität fragt. Private investieren nur oder tätigen Investitionen, wenn sie aus dieser Investition eine entsprechende Rendite erwarten. Wenn die nicht da ist, investiert kein Privater. Das kann aber der Staat. Der Staat könnte auf diese Rentabilität, auf diese Rendite verzichten, wenn er investiert. Nur da wird der Staat alleine, selbst wenn er das wollen würde, wird der Staat diese Investition alleine nicht stemmen können. Und deshalb sagen wir, ja, ist das mit hoher Wahrscheinlichkeit eben auch wiederum Wunschdenken, das über diese investiven Prozesse bis 2045 möglich zu machen. Und eins dürfen wir dabei nicht vergessen. 30 Jahre, 40 Jahre neoliberale Politik, das hat Politik zu verantworten, ist Deutschland massiv unterinvestiert in fast allen Bereichen. Sie können, egal welchen Bereich Sie in Deutschland rausnehmen, ob das die Infrastruktur ist, die öffentliche Schulen, Bildung, Krankenhäuser, die Digitalisierung wollen wir nicht vergessen, die Wohnungswirtschaft wollen wir nicht vergessen. Alle Menschen klagen über zu wenig Wohnraum. Da fehlen alleine in Deutschland gigantische Milliarden an Investitionen und die müssen ja sozusagen on top finanziert werden. Also da haben wir große Bedenken, vor allen Dingen die Ökonomen bei uns im Institut, wo ich eben auch einer von bin. Und da sagen wir, das wird alles ganz, ganz schwierig. Aber wir sagen auch, trotzdem dürfen wir nicht aufhören. Wir dürfen nicht nachlassen. Wir müssen es zumindest versuchen. Aber wir sind da Wissenschaftler und Realisten und keine Fantasten, wie vielfältig solche Menschen in der Politik leider heute anzutreffen sind, die rein ideologisch aus politischem Kalkül heraus, auch Interessenkalkül heraus, parteipolitischem Interessenkalkül heraus, so etwas in die Welt setzen.
Sie sagen, es müsste ein Umdenken einsetzen. Sie sagen, selbst wenn die Politik wollen würde, wäre das eine wahnsinnige Kraftanstrengung, das überhaupt umzusetzen. Was heißt denn das für das 1,5-Grad-Ziel? Viele renommierte Klimawissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen, dieses 1,5-Grad-Ziel wird Deutschland nicht schaffen. Sehen Sie das und das Energieinstitut genauso?
Ja, das sehen wir genauso. Das wird nicht erreicht werden, dass wir diese Transformationsprozesse, die auch damit einhergehen, wenn man nur mal an die Industrie denkt, wo große CO2-Emissionen bis heute stattfinden, das ist völlig unrealistisch. Das wird nicht erreicht werden können. Da sind wir uns auch mit den Klimaforschern sind wir uns einig, das ist längst überschritten, das Ziel.
Das heißt, Deutschland muss weiter auf nicht erneuerbare Energieträger setzen. Welche werden das dann sein?
Ja, ich hätte fast gesagt, die Realität hat uns leider eingeholt. Das wird massiv Gas sein müssen, wenn wir noch nicht schon noch womöglich auf Kohle setzen. Und Atomkraft ist ja auch jetzt reagiert worden vor dem Hintergrund der Energiekrise, die wir nun mal haben, aufgrund des Ukraine-Krieges, weil eben Gaslieferungen aus Russland ausbleiben. So, und das ja ist eben das eigentliche Problem, dass wir zumindest jetzt wegen dieses Ausbleibens andere Gaslieferanten uns suchen müssen. Da ist ja auch gerade ein Vertrag mit Katar abgeschlossen worden über Flüssiggaslieferungen, ein Vertrag über 15 Jahre. Das ist natürlich alles kontraproduktiv. Das ist alles kontraproduktiv und erschwert noch die Dinge, die ich gerade geschildert habe, denn wir sind im Institut davon ausgegangen, es gibt überhaupt keinen Ukraine-Krieg und es gibt überhaupt keine Pandemie, ja, weil wir sagen, das sind exogene Schocks. Diese exogenen Schocks wie Krieg, Pandemie, die sind ja auch irgendwann hoffentlich vorbei. Auch dieser fürchterliche Krieg ist hoffentlich bald beendet. Aber da sagen viele ja auch, das wird noch länger sich hinziehen, leider. Also das sind exogene Schocks, die haben wir überhaupt nicht berücksichtigt. Denn wir gehen bei unseren Prognosen davon aus, dass wir eben diese Zustände nicht haben. Und selbst dann brauchen wir massiv, als Brückentechnologie, brauchen wir Gaslieferungen, um unsere Energieversorgung, auch Wärmeversorgung in Deutschland aufrechtzuerhalten. Und wir sehen ja, wenn diese fossilen Energieträger, wie eben auch Kohle, wenn die jetzt ausbleiben, wenn sich das verknappt auf den internationalen Märkten, dann kommt es natürlich sofort zu einer Preisreaktion. Die Preise schießen durch die Decke. Das erleben wir mit katastrophalen inflationären Folgen. Wir haben die Inflationsrate nicht nur in Deutschland, die liegt bei 10%. Und Sie sehen ja auch, welche Implikationen das sozioökonomischer Natur dann hat, dass die Menschen eben die Energie nicht mehr bezahlen können und der Staat hier mit riesigen Transferzahlungen helfen muss, den privaten Haushalten, aber auch den Unternehmen helfen muss. Und das landet zurzeit alles auf dem Konto Staatsverschuldung. Und ja, die Politik hat eben zurzeit keine andere Lösung. Und wir haben die Schuldenbremse, müssen wir auch nochmal in diesem Kontext sehen. Hier das Land Nordrhein-Westfalen, in dem ich beheimatet bin, und auch das Institut, musste gerade der Finanzminister erbärmlich zurückrudern, weil er eben versucht hat, die Schuldenbremse in seinem Haushalt zu umgehen. Jetzt müssen 5 Milliarden Nachtragshaushalt gemacht werden. Und diese Woche sind hier Beratungen im Parlament in Düsseldorf, da geht es hier in NRW hoch her, dass dieser Minister, dieser CDU-Finanzminister manipuliert hat, aber das macht Herr Lindner genauso. Da sehen Sie die ganze Not, die ganze Krise, in der wir uns befinden.
Sie hören gerade ein Gespräch mit dem Wirtschaftswissenschaftler Professor Heinz-Josef Bontrup. Er ist einer der Autoren des Positionspapiers des Westfälischen Energieinstituts mit dem Titel Energie- und Klimawende zwischen Anspruch, Wunschdenken und Wirklichkeit. Sie haben sich ja auch in einem Schreiben an Minister Habeck, an den Wirtschaftsminister Habeck, gewandt mit einem Vergleich der Energieeffizienzstrategie 2050. Das kommt aus dem Wirtschaftsministerium, mit den Planzahlen des EEG 2023 und sind da auf einen Widerspruch gestoßen, der im Ergebnis eine Stromversorgungslücke bedeuten würde. Können Sie uns mal diesen Sachverhalt erläutern, was Sie da dem Minister geschrieben haben?
In der Tat, wir haben Minister Habeck vor etwa 2 Monaten, ja, 2,5 Monaten kann man sagen, angeschrieben. Er hat sich bis heute nicht gemeldet. Der Brief fasst nochmal die wesentlichen Erkenntnisse unserer wissenschaftlichen Studie zusammen. Der Brief ist eben von den 7 Professoren, die diese Studie im Westfälischen Energieinstitut erarbeitet haben, unterschrieben. Also wir finden das schon, ja, wie soll ich es mal sagen, man muss da ja ruhig bleiben, als eine ziemliche Unverfrorenheit des Ministers, wenn 7 Professoren ihn anschreiben, zu einem ganz wichtigen Thema, uns nicht einmal zu sagen, der Brief ist überhaupt eingegangen, wir bearbeiten das. Ich meine, wir haben da Verständnis, wenn sein Ministerium da jetzt auch eine gewisse Zeit braucht, um das, was wir da festgestellt haben, er hat ja die volle Studie auch von uns bekommen, sich damit auseinanderzusetzen, aber noch nicht einmal kurz mitzuteilen, vielen Dank, denn wir haben ihn ja auch nett angeschrieben, vielen Dank, meine Herren, Schreiben ist eingegangen, wir bemühen uns schnellstens um eine Antwort. Also das hat mit Demokratie dann auch wenig zu tun und vor allen Dingen dieser Minister, der kommt ja von den Grünen, die das ja immer sehr hoch halten, da erwarte ich dann auch, dass das nicht nur hohle Sprüche sind, oder wir erwarten das, sondern dass dieser Minister dann adäquat auf unser fundiertes Papier auch antwortet. Aber jetzt zum Inhalt. Ich hatte ja bereits gesagt, dass wir etwa bis 2045 2000 Terawattstunden pro Jahr an Stromversorgung, Primärenergieversorgung brauchen. Das war auch noch die Erkenntnis des Vorgängers von Habeck, Altmaier, der das offiziell auch als Bundeswirtschaftsministerium veröffentlicht hat, dass das wohl notwendig sein wird. Und das nochmal vor dem Hintergrund, die Zahl hatte ich bereits gesagt, dass wir 2021 im IST 3400 Terawattstunden verbraucht haben. Das heißt, wenn wir hier runter wollen, alleine auf die 2000, dann müssten wir bis 2040 etwa 1400 Terawattstunden, das sind 41% Energieeffizienz generieren. So, das alleine zeigt schon die Dramatik. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, bis 2045 ist ja auch noch Zeit hin und dann 41% einzusparen, das muss uns gelingen. Ja, das kann durchaus auch gelingen. Das streiten wir übrigens auch nicht ab. Das belegen ja auch viele andere Institutionen und Untersuchungen, die das hier gemacht haben, ob das Fraunhofer Gesellschaft ist, die Bundesnetzagentur und so weiter. Da arbeiten ja auch überall Fachleute, die das auch sagen. Das würden wir auch sagen als Institut. Da würden wir uns auch nicht wehren, dass man eben von dem ist, von den 3400 Terawattstunden, wie Altmaier es noch in seiner Studie 2019 gesagt hat, im Bundeswirtschaftsministerium, auf 2000 Terawattstunden bis 2045 zurück müssen. Also wir müssen 41% dazu einsparen durch mehr Energieeffizienz. Wir müssen aber auch gleichzeitig unsere Stromversorgung 100% auf Erneuerbare umgestellt haben. Das impliziert das. Das ist die Prämisse. Sonst geht das nicht. Und da könnte man jetzt natürlich schon Zweifel hegen. Schaffen wir es, bis 2045 100% Erneuerbare, also nur Windkraft, Photovoltaik, Wasserkraft, die wir in Deutschland ja übrigens so gut wie nicht haben, das ist eine Marginalie, das zu generieren über Erneuerbare. So, mit entsprechenden Investitionen, mit entsprechender Beschleunigung und. Mit entsprechenden Anreize, auch wie ich ausführte, für den privaten Investitionsprozess, weil da natürlich die Privaten auch eine Rendite erwarten. Ja, sagen wir, okay, auch das nehmen wir einmal hin und sagen, wenn wir die Kraftanstrengung insgesamt, wenn wir die insgesamt wollen, ja, die Wirtschaft es will, die privaten Haushalte es wollen, die Politik vor allen Dingen es will, auch durch entsprechende Gesetzgebungsverfahren, okay, dann sparen wir 41% ein bis 2045 und holen das über Effizienzverbesserung. Jetzt sagt aber dieser Wirtschaftsminister, der Habeck, nein, ganz falsch. Wir wollen nicht nur 2000, wir müssen auf 1000 runter, auf 1000 Terawattstunden. Und da sind wir auch stutzig geworden und haben gesagt, was ist denn das jetzt für ein Ansinnen? Wo kommt denn diese Zahl jetzt her? 1000, das sind ja nochmal 1000 weniger. Nochmal, von 3400, sagt der Vorgänger Altmaier 2019, auf 2000 Terawattstunden runter. Das ist schon eine enorme Kraftanwendung. Und dieser neue Bundeswirtschaftsminister Habeck sagt, nein, wir wollen auf 1000 runter. Da sagen wir, das ist Wunschdenken und das ist auch eine, ich weiß gar nicht, wir haben da lange drüber diskutiert im Institut auch. Übrigens, das will ich ja auch noch mal als Fußnote reinschieben, die 7 Professoren, wir haben 27 insgesamt, wie ich zu Beginn sagte, diese 7 Professoren haben das natürlich im Institut den anderen 20 Professoren vorgestellt. Und das macht man so wissenschaftlich, dass sie noch mal das gegen den Strich gebürstet haben. So, und die haben das dann auch bestätigt und die haben gesagt, das darf doch nicht wahr sein. Wo kommt denn dieser Minister, dieser Bundeswirtschaftsminister, wie kommt der denn zu 1000 Terawattstunden? Bis wir dann durch mühseliges Kram, und deshalb haben die ihn ja auch unter anderem angeschrieben, er möge uns dies bitte erklären. Er möge uns dies bitte und nicht mit Blabla, mit qualitativen Aussagen, sondern mit Fakten, Zahlen und durchgerechnet, so wie sich das für jeden Wissenschaftler gehört. Und einen Techniker können Sie sowieso nicht mit Blabla überzeugen. Wenn Sie dem Techniker keine Berechnungen zeigen können mit Zahlen, dann sagt der Techniker, hau ab. Das interessiert mich nicht, was du da am Blabla bringst. Ich brauche die Verifikation mit Zahlen, Daten und Fakten. So. Und da haben wir ihn angeschrieben und haben gesagt, Habeck, beantworte uns bitte die Frage, wie du von 2000 Terawattstunden deines Vorgängers Altmaier auf 1000 runter willst. Wo ist die Differenz? Wo soll die herkommen? So, und dann haben wir mühselig geforscht und sind dann zum Ergebnis gekommen, ja, das will er importieren. Er will 1000 Terawattstunden, will er importieren. Und da haben wir natürlich gefragt, Herr Habeck, und das ist die zweite Frage, woher, aus welchen Ländern willst du das importieren? die müssen ja auch alle Länder müssen ja auch diese Energiewende machen. Wenn das nur Deutschland macht und Deutschland, sagen wir mal, unterstellen das jetzt idealtypisch und wir schaffen es bis 2045 wirklich klimaneutral in Deutschland zu werden, ja, damit ist das Weltklima ja nicht gerettet. Wir tragen ja da maximal vielleicht irgendwo um die 2% zu bei. Das ist eine Marginalie. Das wird das niemand merken, das Weltklima. So, und da sagen wir möchten das jetzt erklärt haben von diesem Wirtschaftsminister, wo diese 1000 Terawattstunden Strom, das sind dann etwa 85%, wenn wir das nochmal spiegeln vor dem Ist-Wert bezogen auf 2021 mit den 3400 Terawattstunden, müssten wir 85% davon kämen dann etwa 918 Terawattstunden durch Importe müssen wir einsparen. Und da sagen wir, das hat mit Realität nichts zu tun. Und da sagen wir, Politik hat die Verantwortung für das ganze Land. Politik schwört ja sogar einen Amtseid, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden, vor allen Dingen der Bundeskanzler, den müsste man natürlich diesbezüglich auch fragen, nicht nur den Bundeswirtschaftsminister, denn er verantwortet die Bundesregierung als Kanzler. Wie das denn bitte schön gehen soll?
Gibt es da eigentlich irgendwelche konkreten Hinweise, woher die Energie aus dem Ausland kommen soll? Wer sind die Staaten, mit denen da geplant, gedacht wird? Oder gibt es da genauere Aussagen?
Das ist eine absolute Blackbox. Deshalb haben wir den Minister angeschrieben. Er möge uns bitte ganz konkret sagen, aus welchen Ländern diese circa 1000 Terawattstunden, aus welchen Ländern er dieses importieren will. Und das kann ja dann auch nur, das können ja dann auch nur Mengen aus erneuerbaren Energien sein. Sonst macht das ja überhaupt keinen Sinn. Da könnte man natürlich jetzt sagen, naja, vielleicht hat er ja im Hinterkopf, da holen wir uns den Atomstrom aus Frankreich, den wir uns heute ja schon holen. Zurzeit aber mit dem Problem, wie Frankreich mit den AKWs hat, wissen wir auch. Aber das wissen wir nicht. Das sagt er auch nicht. Deshalb haben wir ihn ja auch angeschrieben, haben gesagt, Habeck, du beantwortest uns jetzt die Frage. Woher soll diese Menge kommen? Aus welchen Ländern konkret, mit welchen Energieträgern und. Das ist die Anforderung in dem Schreiben, die wir an Habeck gestellt haben.
Das heißt, auch wenn die Politik jongliert ja gerne mit so Zahlen, bis 2045 klimaneutral etc. etc. All diese Zahlen, wie ich das jetzt wahrnehme, sind eigentlich nichts wert, lassen sich überhaupt nicht belegen. Eigentlich ist das wirklich nur fürs Publikum, fürs interessierte Volk, für Menschen, die sich für Klimaschutz interessieren, um die vielleicht, ich sag's jetzt mal zugespitzt, auch ein bisschen ruhig zu stellen.
Ja, so könnte man das sehen. Deshalb ja auch in dem Titel unserer Studie Wunschdenken. Das ist Wunschdenken, aber hat mit Realität nur ganz wenig zu tun. Und es ist doch auch so. Jeder Wissenschaftler weiß, wenn man Prognosemodelle macht, die muss man ja hier machen. Wir Wissenschaftler sind ja auch auf Prognosemodelle angewiesen. Aber dann weiß man, Prognosemodelle impliziert immer einen Prämissenkatalog. Da müssen Prämissen gesetzt werden. So, und diese Prämissen müssen aber auch mit der Realität was zu tun haben. Sie müssen auch zumindest aus der Vergangenheit zum Beispiel ex post ableitbar sein, um dann eine Trendextrapolation in solchen Prognosemodellen überhaupt vornehmen zu können. So, und das ist alles intransparent. Vor allen Dingen ist es intransparent, da haben wir auch überhaupt keine Erklärung für, wie ein Bundeswirtschaftsminister Altmaier 2000 Terawattstunden bis 2045 prognostiziert, bestätigt durch viele wissenschaftliche Studien, auch durch unsere Berechnungen. Wir können das bestätigen. Ich habe es ausgeführt. Das wird schwierig, aber das ist wohl möglich, wenn wir alle Kraftanstrengungen in die Waagschale werfen. Sind diese 2000 Terawattstunden bis 2045 machbar? Bei aller Schwierigkeit, aber sie sind machbar. Aber doch nicht 1000, Herr Habeck. Da hätte ich jetzt gerne, wenn er jetzt hier uns zuhören würde, mal sofort eine Antwort von Ihnen. Wo sollen denn dann nochmal die 1000 herkommen? Und dann wird er sich flüchten, da bin ich mir ziemlich sicher, im Import. Das muss dann importiert werden, würde er jetzt sagen. Dann würde ich fragen, ja, aber aus welchen Ländern denn? Und welche Energieträger sollen das sein? Da hätte ich dann gerne das auch jetzt mal beantwortet.
Auch noch ein Wort zum Thema Energieautarkie. Da haben Sie sich ja auch zu Wort gemeldet. Und zunächst mal wären natürlich viele Menschen froh, wenn man Energie nicht mehr, und es ist ja eben keine erneuerbare Energie, nicht mehr von Russland, momentan sowieso nicht, aber auch nicht von Saudi-Arabien, Katar und etc. bekommt. Sie haben aber noch auf einen weiteren Aspekt hingewiesen, dass energieautark zu werden, dass das eigentlich nicht erreichbar ist. Denn sie warnen in ihrem Papier auch vor einer neuen Importabhängigkeit aufgrund des riesigen Speicherbedarfs erneuerbarer Energien. Da geht es um im Ausland regenerativ erzeugten Wasserstoff sowie um Basiswerkstoffe für Batteriespeicher wie Lithium und Kobalt. Diese Begriffe hört man ja immer öfters. Das heißt, da wäre eine neue Abhängigkeit da. Und von wem wäre denn Deutschland dann abhängig?
Wir importieren ja zurzeit auch schon massiv aus dem Ausland nicht nur russisches Gas, sondern auch Kohle und so weiter. Das heißt, Deutschland war, was die Energiebilanz anbelangt, ja noch nie autark. Ja, wir haben immer eine negative Bilanz gehabt. Deutschland hat eben die Rohstoffe nicht, um den enormen Energiebedarf, den wir ja haben, um den hier im Inland befriedigen zu können. Und diese Energiewende, wenn wir sie jetzt umsetzen, wird weiter massive Energieimporte implizieren. Andere Energieformen, ja, aber diese Abhängigkeit wird ja weiter bleiben. Also dazu sagen, Deutschland wird zukünftig autark in der Energieversorgung. Also wer das sagt, also da fehlen mir die Worte, da könnte ich jetzt auch ganz Böses sagen, aber ich verkneife mir das mal, die so etwas sagen, ja, sind Populisten, die wissen auch gar nicht, worüber sie reden. Also zukünftig wird Deutschland weiter massiv abhängig bleiben von Energieimporten. Es werden andere sein. So, und da kommt ja dann auch das Thema Speicherbarkeit von Energie ins Spiel. Strom muss gespeichert werden, Energieversorgung durch Erneuerbare, nachts scheint nun mal die Sonne nicht und der Wind bläst auch nicht immer gleich und in allen Regionen und. Das heißt, wir müssen Strom speichern. Und wenn wir Strom speichern, dann brauchen wir Medien dafür. Und da redet ja alle Welt jetzt über den Wasserstoff. Alle Welt redet über den Wasserstoff und keiner weiß, was es ist. Das ist ja auch das Schlimme. Und dann kommt noch hinzu, dass wir dann natürlich, wenn wir auf die Speicherbarkeit gehen, Wasserstoff, dass wir das natürlich mit dem E befeuern bzw. herstellen müssen. Also grüner Wasserstoff ist gefragt. Ja, wo soll der denn dann bitte schön produziert werden? Da ist unser ganz klarer Befund, das geht in Deutschland nicht. Da haben wir überhaupt nicht die Möglichkeiten, das energiemäßig zu bewerkstelligen, weil wir die erneuerbaren Energien dafür auch nicht haben in Deutschland, die Flächen dafür nicht haben, die Ressourcen nicht haben und. Das heißt, wir müssen da den Wasserstoff, den grünen Wasserstoff, müssen wir im Ausland produzieren lassen, um ihn dann zu importieren. Deshalb ist Habeck ja gerade auf Tour und ist da in Afrika unterwegs und will da mit Regierungen sprechen, wie man in diesen Ländern dann die Kapazitäten aufbaut für die Produktion grünen Wasserstoffs, den wir dann nach Deutschland importieren. Das ist auch wieder Wunschdenken, weil in diesen Ländern die finanziellen Ressourcen für den Aufbau von grünen Wasserstoffkapazitäten überhaupt nicht da sind. Wie sollen denn Länder in Südafrika oder im sogenannten Sonnengürtel in Nordafrika, wie sollen die denn das bezahlen, bitteschön? Da sind auch nicht mal Planungen sind da angestoßen, geschweige denn, man denkt schon an Produktionsprozesse. Das bedeutet ja auch riesenlange Zeiträume, um überhaupt erstmal solche Planungsprozesse in den Ländern anzustoßen. Politisch muss man das wollen und politisch kommt ja auch hinzu, dass diese Länder ja auch nicht politisch besonders stabil sind. Das heißt, da sind viele Prämissen gesetzt, wo man auch wieder nur drüber schreiben kann, auch das ist wiederum Wunschdenken, um die Umsetzung von grünem Wasserstoff, den wir dann brauchen, als Importe nach Deutschland, um hier die Energiewende einigermaßen bewerkstelligen zu können. Das heißt, hier machen wir ein neues Riesenfass auf, was die Speicherbarkeit von Strom dann anbelangt, über eben grüne Wasserstoffkapazitäten. Ich will da nur ein Beispiel nennen. Die Stahlindustrie in Deutschland, der größte Emittent an CO2, wissen wir alle, aber da kann die Stahlindustrie auch nicht für, weil nun mal eben Stahlproduktion diese Prozesse bisher verlangt. Aber die Stahlindustrie hat erkannt, dass sie auch hier CO2-Emissionen massiv reduzieren muss, will das auch. Und der größte Stahlproduzent in Deutschland ist ThyssenKrupp. Man will umstellen, aber ThyssenKrupp ist ein Krisenunternehmen. Wie wir wissen, steht jeden zweiten Tag in der Zeitung, dass sie das gar nicht bezahlen können, diese Umstellung. Sie brauchen hier Milliarden Subventionen im dreistelligen Bereich, um überhaupt diese Transformation hin zu einem grünen Wasserstoff zu bewerkstelligen. Aus dem Cashflow, also aus ihren Gewinnen und Abschreibungsbeträgen, kann ThyssenKrupp, der Konzern, das überhaupt nicht stemmen. Und dann bedeutet das auch die Umwandlung, diese Transformation, so ein Stahlwerk. Ich war selbst mal 5 Jahre Arbeitsdirektor und Personalvorstand in einem Stahlunternehmen, da weiß ich nur wirklich auch, worüber ich rede. Das sind langjährige Planungs- und Umsetzungsprozesse. Hochöfen, die Öfen sozusagen, da entsprechend in der Energieversorgung auf grünen Wasserstoff umzustellen. Das ist nur mal ein kleines Beispiel. Also man kann das auch immer wieder fordern, es hört sich auch gut an. Jetzt machen wir alle in grünen Wasserstoff. Und wenn man dann aber mal abtaucht, wissenschaftlich abtaucht und Fragen stellt, belegen Sie mir das mal bitte mit Zahlen, Daten und Fakten, dann war es das. Dann wird man erkennen, auch das ist reines Wunschdenken.
Das heißt, die Politik müsste Hunderte von Milliarden Euro bereitstellen, um da überhaupt aktiv zu werden, müsste die Unternehmen mit einbeziehen und müsste natürlich auch eine Zusammenarbeit mit den Nachbarstaaten, mit den Staaten in Afrika, wo auch immer, machen. Und da ist nichts da, sagen Sie. Da kriegt man dann langsam schon ein bisschen Angst, wie das dann weitergehen wird. Hat sich das Energieinstitut auch überlegt, wie man sowas, so eine internationale Zusammenarbeit aufziehen könnte?
Das haben wir natürlich auch gemacht, weil nochmal, die Energiewende, die Welt klimaneutral zu machen, da ist Deutschland eine Marginalie. Ja? Selbst wenn wir das alles schaffen, wenn wir das alles schaffen bis 2045, dann wird die Welt daran nicht genesen, weil wir einfach als Volkswirtschaft da auch dann zu klein sind. Wir sind zwar ökonomisch potent, aber diesbezüglich ist Deutschland nur eine Marginalie. Auch das muss mal endlich zur Kenntnis genommen werden. Und das muss auch mal berücksichtigt werden bei dem gesamten Transformationsprozess. Wir brauchen da alleine jetzt, ich habe es ausgeführt, auch mal eine Ecke Zeit. Okay, 2045 ist ja noch ein bisschen Zeit. Aber das, was wir 30, 40 Jahre versäumt haben, will man jetzt in kürzester Zeit berichtigen, wieder gut machen. Das funktioniert einfach nicht. Dagegen stehen technische, physikalische Restriktionen, aber auch ökonomische Restriktionen. Wir sehen doch, wie belastet durch Steigerung der Preise für Energie nicht nur private Haushalte sind, sondern auch viele, viele Unternehmen, dass das einfach an Grenzen stößt. Sie haben es gesagt, Milliarden von Investitionen sind dafür notwendig. Und wenn man dann sich die Adressaten anschaut, die Entwicklungsländer, die ja alle ökonomisch nicht besonders potent sind, woher sollen die dann die finanziellen Ressourcen nehmen, um in ihren Ländern hinreichende grüne Wasserstoffkapazitäten aufzubauen? Und Entschuldigung, das muss man hier auch noch mal sagen, die bauen die ja dann nicht nur auf für Deutschland. Was ist denn das für ein Denken? Das erinnert mich da dann fast an das Denken von Donald Trump, American First. Sollen wir jetzt darüber schreiben, Germany first? Sollen die nur uns bedienen oder die Welt mit diesem grünen Wasserstoff? Die Frage hätte ich dann gerne auch mal intelligent beantwortet. Also daran sehen Sie auch schon den inhärenten Widerspruch, der darin liegt, dass man das, wenn man das im weltweiten Maßstab sieht, dass man das wahrscheinlich gar nicht mehr lösen kann. Das zumindest nicht, wenn man der Auffassung, der naiven Auffassung ist, Deutschland wird klimaneutral gemacht und dann ist alles gut. Das ist grausam naiv im Denken.
Deutschland könnte ja zumindest Vorreiter sein, um ein gutes Beispiel zu geben.
Ja, das sagen wir auch. Und da müsste natürlich so eine Volkswirtschaft wie Deutschland, die ökonomisch potent ist, die in Summe sehr reich ist, ja, sollte Deutschland Vorreiter sein. Aber dann bitte ich auch immer zu berücksichtigen, Deutschland ist nicht homogen als Land im Inneren. Wir haben 16% Armutsquote in Deutschland. Wir haben 8 Millionen prekär Beschäftigte in Deutschland. Ja, wir haben Riesenprobleme in der eigenen Infrastruktur. Ich habe es ausgeführt. Bis zur Digitalisierung und, und. Das bitte ich dann immer mitzubedenken, wenn man sagt, Deutschland soll Vorreiter sein. Da hätte ich dann gerne auch eine Antwort. Wie wir denn das vor dem Hintergrund einer längst vor dem neoliberalen Duktus gespaltenen, zerrissenen Gesellschaft. Das sagen viele Ökonomen, viele Sozialwissenschaftler. Deutschland ist eine völlig zerrissene Gesellschaft in Arm und Reich mittlerweile. Wenn Deutschland homogen wäre, dann wäre ich bei Ihnen. Ja, da müssen wir vielleicht sogar mehr noch Vorreiter spielen, aber vor dem Hintergrund, vor dem realiter gegebenen Hintergrund einer zerrissenen Gesellschaft. Ja, und wir sehen das ja, dass die Menschen diese Preissteigerung jetzt nicht mehr annähernd bezahlen können. Und das wird die Armutsquote in Deutschland, ich denke mal, in den nächsten 5 Jahren mindestens an die 20% treiben in Deutschland. Dann kriegt man schon einen anderen Blick darauf, Deutschland muss Vorreiter spielen.
Sie haben Lora München eingeschaltet und Sie hören ein Gespräch mit dem Wirtschaftswissenschaftler Professor Heinz-Josef Bontrup vom Westfälischen Energieinstitut. Im letzten Drittel der Sendung schauen wir auf die sozioökonomische Lage hierzulande. Deutschland, Sie haben es gesagt, Deutschland ist kein homogenes Land und Sie haben auch die Preissteigerungen, gerade bei Energie, aber auch bei Lebensmitteln gibt es natürlich enorme Preissteigerungen erwähnt. Und Sie sagen auch, also das Westfälische Energieinstitut, ein Zurück zu den alten Preisen, Energiepreisen wird es nicht geben. Jetzt hat die Politik ja Entlastungspakete und Sondervermögen und Abwehrschirme gemacht und so weiter. Das ist alles aber nicht mal mittelfristig und schon gleich gar nicht langfristig. Vielleicht zunächst mal, warum werden die Energiepreise so hoch bleiben?
Weil Energie knapper wird. Ich glaube, das kann man an Conclusio auch aus dem, was ich bisher ausgeführt habe, schlussfolgern. Und da weiß ich als Ökonom, wenn etwas knapp ist, steigen die Preise. Punkt. Und wir haben ja auch immer argumentiert, dass die Energie nicht den wahren Preis zeigt, sondern dass es hier aufgrund eben verbilligter Energie, das ist ja auch nicht nur das verbilligte Gas aus Russland gewesen, dass eben die Energiepreise nicht die Wahrheit zeigen. Preise sollen ja möglichst die Wahrheit anzeigen von den Kosten her, von den Knappheitsrelationen. So, das tut eben der Energiepreis nicht. Und deshalb ist ja auch die Forderung, dass endlich die Umwelt, ich sage das jetzt mal allgemein, die Umwelt eben in diese Preise internalisiert werden muss, damit der Preis, der Energiepreis auch Wahrheit ausspricht. Denn wenn er es nicht tut, dann habe ich eine ökonomische Implikation, nämlich eine Fehlallokation. Dann wird diese Energie natürlich in falsche Verwendungsrichtungen gebracht. Mit dieser Energie wird nicht sparsam umgegangen. Das gilt das einfache Sprichwort, was nichts am Preis hat, ist auch nichts. Dann kann ich damit hunzen sozusagen, dann kann ich dann Schlendrian mit betreiben. So, das ist ja alles hinlänglich bekannt. Dafür haben wir Ökonomen aber übrigens sehr lange gebraucht, bis wir endlich verstanden haben, wo es auch ein paar Ökonomen gab, die da schon recht früh, nicht nur Club of Rome 72, sondern davor auch schon Ökonomen, davor gewarnt haben, dass Preise eben Knappheiten anzuzeigen haben. Und immer dann, wenn sie es nicht tun, dass es zu schwerwiegenden ökonomischen, auch gesellschaftlichen Fehlallokationen kommt. So, jetzt steigt der Preis. Dabei wird aber immer dann, auch von Ökonomen und von vielen anderen, nicht berücksichtigt, dass der Preis, egal für welche Ware, immer auch ein Diskriminator ist. Der Preis schließt Menschen von Nachfrage aus. Denn wenn das Einkommen von vielen eben nicht ausreichend ist, um diesen Preis zu bezahlen, dann können sie dieses Gut nicht nachfragen. Und jetzt kommt dabei Energie was Erschwerendes hinzu. Dass Energie ist ein Basisgut, das alle Menschen brauchen. Das ist quasi wie ein Menschenrecht. Ich bezeichne auch eine Wohnung als ein gesellschaftliches Basisgut. Jeder Mensch benötigt eine Wohnung. Und das gilt für Energie genauso. Und wenn ich dann einen Preis habe, der so hoch ist, dass ich Nachfrage ausschließe, weil sie diesen Preis des Basisgutes nicht mehr bezahlen können, ja, dann ist in der Gesellschaft große Not. Dann ist in der Gesellschaft, ja, dann kann es bis zu sozialen Kriegen kommen, zu solchen Verwerfungen, die dann so unerträglich werden. Das können wir beide uns, glaube ich, gar nicht vorstellen so richtig, welche Implikationen das dann haben kann. Ich sage mal, als Ökonom gibt es 3 Basisgüter. Ich will so erstmal anfangen mit der Gesundheitsversorgung. Die Gesundheitsversorgung ist ein gesellschaftliches Basisgut. Alle Menschen benötigen eine Versorgung bezüglich ihrer Gesundheit. Da sehen wir übrigens auch, was in den Krankenhäusern und der medizinischen Versorgung aufgrund der Pandemie auch, was ja in Deutschland los ist. Zweitens die Wohnung, ganz klar als Basisgut, wo jeder Mensch darauf angewiesen ist. Und drittens Elektrizität. Ohne Strom geht nichts. Geht nichts mehr. Diese 3 Basisgüter, das sind Menschenrechte. Und wir wissen das ja auch, wenn Menschen der Strom abgestellt wird, weil sie ihre Stromrechnung nicht bezahlen können. Selbst das hat Politik heute nicht gelöst. 250 bis 300.000 Stromsperren. Da machen wir beide, weil wir das als Selbstverständlichkeit nehmen, dass der Strom brennt. Bei mir im Büro, wo ich das Interview jetzt mit Ihnen führe, brennt Licht. Und wir können nur telefonieren, weil Strom da ist. So, wir sehen das gerade in der Ukraine, wenn es da zu Blackouts kommt, was das bedeutet für eine Gesellschaft. Da sagen wir, ja, der Preis bleibt hoch aus besagten Gründen, aber da stellen wir auch als Ökonomen, als verantwortliche Wissenschaftler sofort die Frage, was ist mit der Verteilung? Da sind wir bei der Verteilungsfrage. Die muss dann sofort mitgedacht werden. Und wer die nicht mitdenkt, ist ein fürchterlicher Dilettant.
Dann sind wir jetzt keine fürchterlichen Dilettanten und Sie sagen mir, wie muss denn um oder gegen gesteuert werden? Wie muss umverteilt werden?
Die Einkommens- und Vermögensverteilung findet leider nicht am Strommarkt statt. Das ist nur das Symptom. Ja? Die findet woanders statt, die Einkommens- und Vermögensverteilung in der Wirtschaft. Die findet zunächst einmal statt auf den Arbeitsmärkten, in den Tarifverträgen. Dass die Gewerkschaften eben in der Primärverteilung an den Märkten die Einkommen verhandeln. Aber da wissen wir auch, 50% der abhängig Beschäftigten haben wir etwa 42 Millionen Menschen in Deutschland von. Da finden nicht einmal mehr diese Tarifverhandlungen statt. Da ist jeder einzelne abhängige Beschäftigte darauf angewiesen, mit seinem Unternehmer da sein Arbeitsentgelt und seine Arbeitszeit, seine Arbeitsbedingungen auszuhandeln. Da weiß ich doch, wie die Verhandlungen ausgehen. Das führt ja alles zu Umverteilung. So, das ist der erste Ansatzpunkt. Aber da muss man das mitdenken. Als Wissenschaftler habe ich gelernt, das habe ich meinen Studierenden auch im Vierteljahrhundert in den Hörsälen, in den Vorlesungen immer wieder gesagt. Ihr müsst erstens kausal denken, ihr müsst zweitens dialektisch denken und ihr müsst drittens holistisch denken. Wenn ihr diese drei Elemente von Wissenschaft verletzt, dann seid ihr keine Wissenschaftler, dann seid ihr Dilettanten. So, und dieses kausale Denken, also in Ursache-Wirkung, ist verloren gegangen. Dialektisches Denken ist verloren gegangen, These, Antithese, Synthese und holistisch, ganzheitliches Denken ist verloren gegangen. Ich kann doch keine Energiekrise oder eine Energiewende denken, holistisch, ohne solche Verteilungsfragen mitzudenken und da Lösungen anzubieten.
Sie schreiben ja auch, oder das Institut schreibt, die Energiewende ist ein sozialpolitischer Sprengsatz. Und das, so wie ich Ihnen jetzt auch zuhöre, ist die Gefahr wirklich da, dass es zu einem sozialpolitischen Sprengsatz wird. Und natürlich dann auch, wenn man dann weiterdenkt, wenn man ja wirklich dem Klimawandel was entgegensetzen will, dann wird durch so etwas ja dem Weg zur Klimaneutralität Steine in den Weg geworfen. Vielleicht finden das manche Politikerinnen und Politiker, ich unterstelle es jetzt mal, auch ganz gut, dass es nicht weitergeht.
Ja, das wäre fatal. Wir brauchen die Energiewende, weil wir eine Klimakrise weltweit haben. Nur wir sagen, es muss profimäßig gemacht werden. Es muss richtig gemacht werden. Wir müssen, um das nochmal aufzunehmen, es kausal denken, Ursache, Wirkung. Wir müssen es auch gesellschaftlich dialektisch denken, These, Antithese, Synthese. Und wir müssen es vor allen Dingen ganzheitlich denken, holistisch. Und das findet nicht statt. Und dann wird es natürlich zu Verwerfungen kommen. Dann wird es zu einem Verzögern kommen. Dann wird es zu einem fürchterlichen Ergebnis kommen, dass wir nicht mal annähernd die Ziele, die die Politik heute ausgibt, dass wir sie auch nur annähernd erreichen werden. So. Und dann ist das Vertrauen auch verletzt. Das glaubt dann auch keiner mehr. Weil das ist ja auch eine Vertrauensfrage. Sie müssen das Volk ja mitnehmen. Wenn ich Bundeskanzler wäre, dann würde ich dem Volk die Wahrheit sagen. Und dann verstehen das die Menschen auch. Und dann sind sie auch bereit, diesen Weg mitzugehen. Aber Wahrheit heißt auch, man muss aufklären, man muss Wissen vermitteln und nicht nur mit Informationen jeden Tag hausieren gehen, weil der Zusammenhang einfach da fehlt zwischen Information und Wissen, ist nun mal der Zusammenhang zu erklären. Und das macht Politik nicht. So, und deshalb sind wir auch so erzürnt als Wissenschaftler darüber und haben Herrn Habeck auch angeschrieben. Aber wir haben auch gesagt, wir werden da nicht nachgeben, wir werden da weiter bohren. Wir werden jetzt auch dann nochmal auf die Fraktionen im Deutschen Bundestag zugehen mit unserer Studie oder zumindest die jeweiligen klima- oder energiepolitischen Sprecher der Fraktionen anschreiben und da nochmal um Stellungnahme bitten. Also wir werden da nicht mit aufhören. Wir hatten jetzt auch, das darf ich sagen, letzte Woche hier einen größeren Kongress. sagen wir, eine Veranstaltung zusammen mit dem VDI, mit dem Verband Deutscher Ingenieure hier bei uns an der Hochschule. Und da waren viele, viele, viele Ingenieurinnen und Ingenieure im Hörsaal und haben sich das auch angehört. Der Kollege Professor Löffler als Techniker und ich als Ökonom. Wir haben da die Ergebnisse nochmal vorgetragen und man war genauso entsetzt, das darf ich hier sagen, genauso entsetzt war die Hörerschaft, das waren Fachleute, über unsere Befunde. Das war denen auch nicht so bekannt.
Kommen wir nochmal zum Thema Umverteilung. Ich meine, man kennt ja die Forderungen nach der Wiedereinführung der Vermögensteuer, nach einer Erhöhung der Erbschafts- und Schenkungssteuer, Übergewinnsteuer, einmalige Vermögensabgabe. Die Sozialverbände, auch viele Gewerkschaften fordern ja genau dies. Wäre auch das Energieinstitut für diese steuerpolitischen Maßnahmen?
Ja, wir sind auch dafür. Das können wir nur unterstreichen. Wir haben uns da auch nochmal alle Studien angesehen, vor allen Dingen auch die Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung bezüglich einer einmaligen Vermögensabgabe, die ja, wenn wir das richtig verstanden haben, um die 340 Milliarden Euro erbringt, nach vorne gedacht, über einen Zeitraum, der überschaubar ist und wo nur, sagt das Institut, etwa 0,7% der Vermögenden überhaupt von berührt wäre, von diesen 340 Milliarden, so, die wir hier dringend für die Energiewende, ich habe es ausgeführt, benötigen würde, weil gigantische Investitionen nun mal notwendig sind. Ja, aber man macht es nicht. Politik macht es nicht. Das geißeln wir ja auch und das ärgert uns auch maßlos. Da ist man offensichtlich der Auffassung, das redet sich irgendwie über den Markt selbst, da wird es die Investitionen schon geben. Nein, die wird es nicht geben. Ich sage das hier nochmal in aller Deutlichkeit. Ich habe noch nie eine private Person kennengelernt, weder in einem privaten Haushalt noch in einem Unternehmen, ein Unternehmer, der irgendein Euro ausgibt an Investitionen, wenn er nicht erwartet, dass dieser Euro mit Gewinn zurückkommt. So, und das gilt auch für die Energie. Und deshalb wird das so dann nicht funktionieren, weil das Geld dafür nicht da ist. Das muss eingesammelt werden. Der Staat muss es einsammeln, weil der Staat dieses Geld auch nicht hat. Ich meine, wir wissen doch, wie verschuldet der Staat ist. Ja, und jetzt nochmal durch die beiden exogenen Schocks, durch die Pandemie und durch den fürchterlichen Krieg, da nochmal jetzt zusätzlich in die Verschuldung gegangen ist. Denn das ist ja auch klar. Stellen Sie sich nur mal vor, die Politik in Berlin wäre auf die Idee gekommen und hätte gesagt, die Pandemiekosten und die Kriegskosten, die buchen wir jetzt mal nicht auf das Konto Staatsverschuldung, sondern wir erheben da hier, heute und jetzt Steuern bei den Reichen und Vermögenden. Ja, da können Sie sich ja ungefähr vorstellen, was hier in dem Land los wäre, wenn Berlin das gemacht hätte. Und das ist unehrlich. Das ist einfach unehrlich und ich erwarte von Politik Ehrlichkeit. Dass man auch die Fakten erkennt, die Notwendigkeiten, die technischen und die ökonomischen, die sozioökonomischen Notwendigkeiten erkennt, dass Politik das dem Volk auch sagt, welche Implikationen das hat und dann auch entsprechend in die Umsetzung geht und nicht anders.
Jetzt haben wir ja die Schuldenbremse. Das heißt, die ist ja im Grundgesetz verankert. Das heißt, diese vielen Ausgaben, diese hohe Verschuldung, die Bundesrepublik jetzt eingegangen ist, muss ja in den nächsten Jahren bekämpft zurückgefahren werden. Das heißt dann, wenn man das Ganze nicht durch neue Einnahmen ausgleicht, das heißt dann soziale Kürzungen. Muss man das so sagen, dass die in den nächsten Jahren auf uns zukommen?
Ja, das ist die Folge. Völlig klar, wenn man die Schuldenbremse nicht abschafft und wir sagen im Institut, die muss abgeschafft werden, auch auf europäischer Ebene. Wir können uns hier als Deutschland nicht isolieren, sondern auch hier wirkt ja die Energiewende in die EU, in die Welt hinein. Und die anderen Länder, wenn sie ihre Energiewende bewältigen wollen, ob das Frankreich, Italien oder wer auch immer ist, auch die müssen ja massiv investieren. Und sie hängen auch und werden restringiert durch die Schuldenbremse. Das heißt, das ist die Quadratur des Kreises. Das funktioniert eben nicht. Deshalb muss auf europäischer Ebene, im europäischen Fiskalpakt, die Schuldenbremse, die ja noch wesentlich humaner, in Anführungsstrichen, ist, als die wesentlich schärfere deutsche Schuldenbremse, nur mal eine Zahl, 3% Netto-Neuverschuldung, europäischer Fiskalpakt, in Deutschland 0,35% Netto-Neuverschuldung bezogen auf den Bund und die 16 Bundesländer dürfen überhaupt keine Schulden mehr aufnehmen. Das heißt, die deutsche Schuldenbremse ist ja wesentlich restriktiver als die europäische Schuldenbremse. Sie sind nur identisch beim Schuldenstand mit 60%. Wenn das nicht beseitigt wird, wird das nicht funktionieren, sagen wir. Die Energiewende wird nicht finanzierbar sein, weil der Staat hier massiv in die Vorleistung gehen muss. Stichwort auch nochmal wie zu Beginn des Interviews, Generationenaufgabe. Dann wird die Energiewende aufgrund der Schuldenbremse nicht gelingen.
Vielleicht noch ein Aspekt, den Sie jetzt auch in der ganzen Stunde immer mal wieder erwähnt haben. Das Energieinstitut spricht sich aus für eine viel stärkere Lenkung der Energiewende, also durch den Staat eine stärkere Lenkung und mehr Interventionen, mehr Regulierung. Und Sie sagen auch, der Markt allein wird es nicht richten können.
Ja, absolut. Der Markt wird es in der Tat nicht richten können. Der Markt kann viel, aber er kann eben auch nicht alles. Und deshalb muss der Staat hier intervenieren, durch Gesetzgebungsmaßnahmen, durch Vorgaben. Sonst wird das nicht gelingen. Und wir müssen uns deshalb eben von diesem politischen Paradigma des Neoliberalismus verabschieden. Da haben wir aber auch den Eindruck, dass das noch nie so richtig in der Politik, jedenfalls nicht bei allen Parteien angekommen ist, dass wir hier auch im wirtschaftspolitischen Denken eine Zeitenwende, wie das der Bundeskanzler ja da gesagt hat, dass wir die auch im wirtschaftspolitischen Denken brauchen. Wir müssen endgültig uns von dem neoliberalen Paradigma, das jetzt seit 30, fast 40 Jahren Schlimmstes weltweit angerichtet hat, das ist auch nicht nur die völlige fehlgeleitete, marktgetriebene Umverteilung von unten nach oben, sind die Zunahmen der Armutsquoten und so weiter. Wenn wir uns da nicht von verabschieden, da erwarte ich eigentlich von dem Bundeskanzler Scholz, dass er da mal eine Grundsatzrede ans deutsche Volk richtet und nicht nur 100 Milliarden Rüstungsausgaben in die Verfassung schreiben lässt. Da haben wir ja gesehen, wie schnell das geht. Warum kann man dann nicht so genauso schnell die Schuldenbremse aus der Verfassung wieder rausbringen, um eben auch hier den Spielraum zu bekommen? Aber da erwarte ich vom Bundeskanzler Scholz, ist immerhin auch noch ein SPD-Bundeskanzler, dass er hier auch mal eine Rede ans deutsche Volk hält. Wir haben es jetzt endgültig verstanden, dass wir 30, 40 Jahre einem falschen Paradigma, dem Neoliberalen, aufgesessen sind. Und davon werden wir uns zumindest in Deutschland verabschieden. Und ich werde alles daran setzen, als deutscher Bundeskanzler dafür auch zu sorgen, dass das in der EU insgesamt stattfindet. Auf die Rede warte ich noch.
Jetzt sind wir schon beim Schluss. Sie haben das jetzt angesprochen. Wir haben jetzt viel über den Wirtschaftsminister Habeck gesprochen. Man kann die Vorgängerregierungen da einfach nicht aus der Pflicht und aus der Verantwortung nehmen. Das eigentliche große Problem liegt ja nicht an der Regierung Scholz und an dem Wirtschaftsminister Habeck, sondern Sie haben es gesagt, das ist die jahrzehntelange neoliberale Politik, die geändert werden muss. Muss da vielleicht noch so als Ausblick, muss da nicht auch ein Umschwenken der großen Wirtschaftsmächte vor allen Dingen der USA stattfinden?
Ja, absolut. Das habe ich ja, glaube ich, hier unseren Hörerinnen und Hörern rübergebracht, dass die Welt an Deutschland nicht genesen wird, sondern dass wir das weltweit sehen müssen. Und da haben wir Emittenten, USA, China und so weiter, die da natürlich, ja, die müssten eigentlich vorangehen, die müssten eigentlich Vorreiter spielen in der Energie- und Klimakrise. Damit will ich aber überhaupt nicht sagen, um Gottes Willen, dass wir das nicht auch müssen. Wir müssen das auch, aber nochmal, es muss umsetzbar, es muss realistisch sein. Denn wenn es das nicht ist und wir stellen dann immer sukzessive in Zukunft fest, hat wieder nicht funktioniert, wieder wurde das Klimaziel verletzt, dann wird Politik unglaubwürdig. Sie ist in vielen Bereichen ja heute schon unglaubwürdig. Das Volk wendet sich ja immer mehr ab. Schauen Sie sich die Wahlbeteiligung an. Man kann ja fast sagen, dass die größte Partei bei den Wahlen, ob das jetzt auf Bundesebene oder auf Landtagsebene ist, kommunaler Ebene ist, ist die Partei der Nichtwähler. Das ist ja auch für den demokratischen Bestand insgesamt hochgradig gefährlich. Also dann wird Politik unglaubwürdig und noch mehr unglaubwürdig, als es heute schon ist.
Soweit der Wirtschaftswissenschaftler Professor Heinz-Josef Bontrup vom Westfälischen Energieinstitut. Das Institut hat im Sommer ein Positionspapier mit dem Titel Energie- und Klimawende zwischen Anspruch, Wunschdenken und Wirklichkeit veröffentlicht. Wer das Positionspapier lesen möchte, suchen Sie im Netz nach Positionspapier Westfälisches Energieinstitut. Da ist es leicht zu finden.